Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Es war der Abend des Fußballfreundschaftsspiels zwischen Deutschland und Frankreich, der 13. November 2015, als plötzlich Detonationen zu hören waren. Wenig später war klar, Selbstmordattentäter hatten sich in der Nähe des Stade de France in die Luft gesprengt. In der Konzerthalle Bataclan und in Bars und Restaurants im Osten von Paris schossen Extremisten wild um sich und ermordeten insgesamt 130 Menschen. Gedenken daran heute erneut in Frankreich. Jürgen König.
In den vergangenen Jahren hatten sehr viele Menschen öffentlich der Opfer der Anschläge vom November 2015 gedacht, mit Staatspräsident Macron an der Spitze. Jetzt, zum 5. Jahrestag, fand das öffentliche Gedenken nur im kleinsten Kreise statt. Aufgrund der in Frankreich Corona-bedingt geltenden Ausgangsbeschränkungen wurde die Öffentlichkeit von den Gedenkveranstaltungen ausgeschlossen.
Nous sommes réunis ce matin en mémoire des victimes de l'attentat commis en ce même lieu le vendredi 13 novembre 2015.
Wir sind hier zusammengekommen zur Erinnerung an die Opfer der Attentate vom 13. November 2015. Während des gesamten Vormittags legten Premierminister Jean Castex, Innenminister Gérald Darmanin und Justizminister Éric Dupond-Moretti an allen Anschlagsorten Kränze nieder. Begleitet wurden sie lediglich von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, zwei Sprechern der Opferverbände sowie einigen Vertretern der Sicherheitskräfte. Angefangen am Fußballstadion Stade de France, wo die Anschlagsserie 2015 begonnen hatte, ging es zu den Cafés, Bars und Restaurants im 10. und 11. Pariser Bezirk, wo die Terroristen Dutzende Menschen getötet hatten. Der Zug endete vor dem Konzertsaal Bataclan, dort starben vor 5 Jahren 90 Menschen. An allen Anschlagsorten wurde eine Schweigeminute abgehalten, wurden die Namen der Getöteten verlesen.
Alva Berglund, Chloé Boissineau, Justine Moulin, Marion et Anna Pétain-Liffrig, Sébastien Proisy, Stella Soigny.
Eine große Zeremonie, einen gemeinsamen Veranstaltungsort für die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden der Anschläge gab es in diesem Jahr nicht. Nur Anwohner, die aus dem Fenster schauten, konnten an den Zeremonien auf diese Art teilnehmen.
En mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015.
Arnaud, René Bichon, Véronique de Bourgie, Cédric Mauduit.
Viele der Opfer der Novemberanschläge von Paris und Saint-Denis, wie auch ihre Angehörigen, sind noch heute schwer traumatisiert. Zwei Entschädigungsfonds richtete die französische Regierung ein, gezahlt wurden jeweils bis zu 30.000 Euro. Doch der Schmerz bleibt immer wach, sagte Jean-Pierre Albertini, der beim Anschlag auf das Bataclan seinen Sohn verlor und darüber ein Buch schrieb im Radiosender France Info.
Il y a dans toute attaque terroriste, il y a trois temps en gros, il y a le temps médiatique.
Nach solchen Terroranschlägen gibt es immer drei Phasen. In der ersten dreht sich in den Medien alles nur um die Attentäter und ihre Lebensläufe. Dann beginnt man sich allgemein für die Opfer zu interessieren, aber das Interesse hört sehr bald wieder auf. Für die Opferfamilien ist das der Moment, wo der Schmerz erst beginnt. Und irgendwie ist er nie ganz weg. Die dritte Phase ist dann der Prozess, aber der folgt immer erst Jahre später. Das Gerichtsverfahren zu den Anschlägen vom November 2015 wurde mehrfach verschoben. Nun soll es im Januar beginnen. Bestätigt wurde dieser Termin aber noch nicht. Der laufende Prozess zu den Anschlägen vom Januar 2015, unter anderem auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, sollte eigentlich in dieser Woche zu Ende gehen. Wegen zahlreicher Corona-Fälle war das Verfahren Anfang November unterbrochen worden. Am Montag soll der Prozess weitergeführt werden. Die Urteilssprüche werden vom Gericht für den 27. November angekündigt.
Jürgen König über das Gedenken in Paris heute, während die EU-Innenminister darüber beraten haben, wie sich die Staaten im Kampf gegen den Terror besser aufstellen können. Auch der Anschlag in Wien hat noch einmal gezeigt, dass das Gefühl der Sicherheit ein sehr subjektives ist. Und über die Gefahr des islamistischen Terrors in Deutschland und das, was man dagegen tun kann, spreche ich jetzt mit Ulrike Freitag, Direktorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient und Islamwissenschaftlerin an der Freien Uni Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Machen wir genug, um das Problem anzugehen?
Also ich denke, auf der Ebene der Polizeiarbeit passiert natürlich sehr viel. Es haben umgekehrt gerade die Anschläge in Berlin, also Al-Amri, aber auch in Wien jetzt zuletzt gezeigt, dass hier sicherlich noch eine erhebliche Verbesserung möglich ist. Und insofern ist es sicher auch gut, wenn auf europäischer Ebene besser koordiniert wird. Genauso übrigens, wie man natürlich auch innerhalb Deutschlands oder wie sich die Sicherheitsbehörden innerhalb Deutschlands noch deutlich besser koordinieren sollten.
Die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter hat heute Morgen bei uns im Programm gleich mehrere Vorwürfe erhoben. Der erste geht an die Adresse der Politik. Sie sagt nämlich, der politische Islam werde in Deutschland nicht ernst genommen. Hören wir mal kurz rein.
Die Tabuisierung des Themas, auch schon des Begriffes politischer Islam, die geht durch alle Parteien. Also ganz besonders natürlich auf der Seite der Linken. Organisationen, Parteien bis in die SPD und die Grünen hinein, wo man sehr schnell, wenn man alleine eine bestimmte Terminologie benutzt, schon als antimuslimische Rassistin, als Islamophob oder Ähnliches denunziert wird.
Frau Freitag, hat sie recht?
Also ich habe eine solche Tabuisierung des politischen Islams noch nicht wirklich bemerken können. Ich glaube allerdings, man muss eben auch innerhalb des politischen Islam sehr stark unterscheiden oder vielleicht stärker unterscheiden noch zwischen dem Dschihadismus, also dem gewaltsamen Islamismus und dem politischen Islam, der also auch friedliche Züge annehmen kann. Und ich denke eben, dass beide das eine ist eine ganz klare Bedrohung unserer Sicherheit, das andere stellt durchaus erhebliche Herausforderungen an uns auch als Gesellschaft dar, wenn auch vielleicht jetzt nicht unmittelbare Sicherheitsherausforderungen. Und ich denke insofern, man muss hier relativ differenziert argumentieren und dann auch agieren.
Also der Begriff politischer Islam, Sie setzt ihn ja quasi mit Terrorismus gleich, wird oft in der Debatte immer wieder gemacht, ist aber eigentlich nicht ganz richtig, ne?
Naja, also politischer Islam bedeutet, oder Islamismus im Gegensatz zu Islam, bedeutet zunächst einmal, dass der Islam als Ideologie gebraucht wird. Und von Dschihadismus spricht man eben in dem Moment, wo Gewalt gegen Andersgläubige eingesetzt wird. Und diese Gewalt hat unterschiedliche Gründe. Da gibt es auch unterschiedliche Analysen verschiedener Wissenschaftler. Das eine ist ein sozusagen allgemeiner Hass auf den Westen oder die Christen. Und das kann aber das Ergebnis extrem unterschiedlicher Erfahrungen sein vom Tschetschenienkrieg, also dem Kampf insbesondere Russlands gegen die Tschetschenen, bis hin zu Folgen kolonialer Traumata. Es kann sich auf internationale Politik beziehen. Es kann sich aber auch einfach auf das Scheitern von Individuen in Europa, aus dem Scheitern von Individuen in Europa ergeben. Das Zweite ist, das hat insbesondere der französische Islamwissenschaftler Olivier Rohr behauptet, dass sehr häufig kleinkriminelle Gewalt oder auch jugendliches Revoluzertum und jugendliche Gewaltbereitschaft häufig islamistisch überhöht wird. Das heißt also, sozusagen hier eine Ideologie gefunden wird, die dann noch als Rechtfertigung für größere Attentate herangezogen wird. Und dann gibt es noch das Phänomen des sogenannten Verlustes der Vororte. Das ist insbesondere eine These von Gilles Kepel, der eben sagt, dass es bestimmte Quartiere gibt, in denen ein Milieu, was eigentlich vom Staat gar nicht mehr erreicht wird, existiert.
Und das muss man aber mehr im Auge haben und sich dessen überhaupt bewusst sein, sagt auch Susanne Schröter. Und sie hat noch einen zweiten Vorwurf, der direkt an die Wissenschaft geht. Hören wir nochmal.
Es gibt nämlich nahezu keine Grundlagenforschung zu dem Problem. Es gibt zwar Forschung zu Terrorismus, aber es gibt überhaupt keine Forschung zu dem Gesamtpaket. Wie kommt es eigentlich von einer Ideologie dazu, dass so viele Muslime tatsächlich auch Terroristen ideologisch unterstützen?
Frau Freitag, forschen Sie und andere zu wenig?
Also ich selber arbeite tatsächlich nicht zu Islamismus, aber mir fallen sozusagen ad hoc gleich diverse Kollegen ein, sowohl an den Universitäten, etwa Gudrun Krämer hier in Berlin, Christine Schirmacher in Bonn, Christopher Dase, der an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und der Uni Frankfurt arbeitet, aber auch etwa Guido Steinberg an der SWP. Ich glaube, also es gibt dazu eine ganze Menge Forschung und man könnte das also jetzt noch um viele weitere Namen erweitern. Ich glaube nicht, dass es uns an wissenschaftlichen Einsichten fehlt. Ich glaube, es fehlt uns tatsächlich an einer unterschiedlichen oder an einer differenzierten Betrachtung und dann auch an einem differenzierten Herangehen an diese unterschiedlichen Gruppierungen. Also dass man Terroristen eigentlich im Wesentlichen mit sicherheitsdienstlichen und polizeilichen Methoden bekämpft, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Und übrigens sind auch die Verfassungsschutzberichte, die das sehr detailliert aufzählen, also welche Gruppierungen hier gewaltbereit sind und in welchen Kontexten, sind in der Regel sehr intensiv mit wissenschaftlich ausgebildeten Islamwissenschaftlern bestückt. Ich glaube, sehr viel schwieriger ist tatsächlich die Frage, wie wollen wir politisch uns positionieren vis-à-vis denjenigen, die diese Parallelmilieus, die etwa versuchen, nach der Scharia zu leben, die sich weigern, Mädchen zum Sportunterricht zu schicken und solche Dinge. Wie wollen wir mit denen umgehen? Oder wie wollen wir auch mit jenen türkischstämmigen Deutschen oder auch Türken umgehen, die sich eben lieber von Herrn Erdogan als von Herrn Steinmeier begeistern lassen? Und das sind meines Erachtens politische Fragen, die sich auf unsere Gesellschaft beziehen und die gar nicht unbedingt mit Forschung zum Islamismus beantwortet werden können.
Ulrike Freitag, Direktorin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Ich danke Ihnen.
Gerne.